über dem Monat September steht. Sie grüßen, es ist ein Wort von Paulus aus seinem zweiten Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 19. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Und im folgenden Vers 20 werden wir aufgefordert, Botschafter an Christi Stadt zu sein und die Menschen einzuladen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und auch unsere Bibelstunde möchte eine solche Einladung zu einem Leben mit Gott sein. Und ebenso das Lied, das wir gleich miteinander singen wollen, sag nicht nein, Gott sucht auch dich. Aber davor möchte ich wieder einige Hinweise geben, wie wir uns in der Bibelstunde zu unserem Schutz und zu unserer Sicherheit verhalten wollen. Wir sind dankbar, wenn Sie möglichst schon ab dem Parkplatz auch Ihren Mund-Nasen-Schutz anlegen. Dann sind wir einfach ein Stück weit zumindest gesichert, auch bei den Begegnungen und den Gesprächen, die wir auf dem Weg hier runter schon haben. Gerne dürfen Sie ihn, ist ja inzwischen auch bekannt, ablegen, wenn Sie jetzt hier am Platz sind. Und vor dem Rausgehen ziehen wir ihn dann wieder an. Und auch wenn Sie nachher gern mitsingen wollen, auch unbedingt nur mit Mundschutz. Eine ganz besondere Freude ist uns auch, dass wir nach dem Ende der Sommerferien ab 20. September, so Gott will, parallel zu unserer Bibelstunde auch wieder ein Kinderprogramm anbieten können, und zwar für Kinder ab dem Kindergartenalter. Und sicherlich haben Sie es auch schon gesehen, das neue Heft von Zeit mit Gott ist da. Es liegt draußen am Ausgang und hier auf dem Tisch auf, und Sie dürfen es gern mitnehmen und das Geld dafür einfach in die Opferbüchse werfen. Und dann hat ja Kurt Schneck, der letzten Sonntag da war, auch von einem Büchle gesprochen, das leider letzten Sonntag noch nicht da war. Heute liegt es jetzt vor, mit Gott durchs Chaos, der Versuch einer Deutung. Wer letzten Sonntag da war, der hat es mitbekommen. Auch das dürfen Sie mitnehmen und den Preis von 5 € einfach mit in die Opferbüchse werfen. Wir rechnen es nachher auseinander. Ja, und nun wollen wir beginnen mit dem ersten Lied. Sag nicht nein, Gott ruft auch dich. Und Herr, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du unser Bergungsort und unser Schutz bist. Und dass wir uns jetzt auch für diese Bibelstunde unter deinen ganz persönlichen Schutz stellen dürfen. Aber wir wollen auch von dir Großes erwarten. Wir wollen dein Reden erwarten, wir wollen dein Segnen erwarten. Wir wollen auch Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Hab Dank, dass du es uns schenkst, und hab Dank für diesen Sonntag, wo wir wieder zusammenkommen können. Danke für dieses Vorrecht. Und danke, Herr, dass du selber uns jetzt begegnen willst in deinem Wort. Amen. Ja, wir haben uns in den zurückliegenden Wochen schon bereits 2-mal in der Bibelstunde mit Jesaja beschäftigt, lernten ihn als Person kennen, insbesondere auch seine Berufungsgeschichte aus Kapitel 6. Wir warfen einen Blick auf die Zeitepoche, in der Jesaja mehr als 50 Jahre als Prophet wirkte. Und wir bekamen bereits einen ersten Einblick in die geistliche Situation der Adressaten seiner Botschaft, nämlich in das Südreich Juda und Jerusalem. Und heute würden wir nun zu Kapitel 5 kommen, dem sogenannten Weinberglied Jesajas. Und ich lese aus Kapitel 5 die Verse 1 bis 7 nach der Schlachterübersetzung. Jesaja 5, 1 bis 7. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf dem Ausläufer eines Ölberges. Den grub er um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus, und er hoffte, dass er Trauben brächte, aber er trug Heerlinge. Nun, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, was ich nicht getan habe? Warum hat er denn Herlinge getragen und ich habe doch Trauben von ihm erwartet? Nun will ich euch aber anzeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will die Hecke wegschaffen, dass er abgeweidet und die Mauer einreißen, dass er zertreten werde. Ich will ihm den gar ausmachen, dass er weder beschnitten noch gehackt werden soll. Und es sollen Dornen und Disteln darauf wachsen. Ich will auch den Wolken verbieten, auf ihn zu regnen. Das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Er wartete auf Gerechtigkeit und siehe da, Schlechtigkeit, auf Güte und Erbarmen und siehe da, Geschrei der Armen. In der Zeit der Weinlese traten in Israel Volkssänger mit ihren Liebes- und Weinbergliedern auf, die vom Volk gerne gehört wurden. Heute würde man sie vielleicht als Straßensänger oder Straßenmusikanten bezeichnen. Über der Freude der eingebrachten Ernte bedachte man in diesen Tagen auch des Einzugs in das Land Kanaan, in das gelobte Land und des Bundes, den Gott mit seinem Volk gemacht hatte. Auch Jesaja tritt in diesen Versen mit einem Lied unter das in sorgloser Sicherheit feiernde Volk. Er lässt es mit Worten ausklingen, die die Festmenge aufs Tiefste erschüttert haben müssen. Aber wir wollen am Anfang beginnen. Ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Jesaja singt als Brautwerber, ein Lied im Namen des Bräutigams. Gott ist der Geliebte, der Freund, von dem Jesaja hier spricht, und sein Volk, die Gemeinde, die ist sein teurer Weinberg. Der Gegenstand seiner Erwählung und Pflege, der Gegenstand seiner Freude und Liebe. Von jeher galt Israel als Weinberg Gottes. So betet Asaf in Psalm 80: Einen Weinstock hast du aus Ägypten gebracht. Du hast die Heiden vertrieben und ihn gepflanzt. Du machtest vor ihm Raum, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schosse bis zum Strom. Jesaja verwendet in Vers 1 eine ganz besondere Anrede für Gott. Er nennt ihn mein Geliebter, mein Freund. Und mit diesem Lied dürfen wir einen Blick in das Herz dieses Propheten werfen. Gott ist sein Geliebter. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. So hat auch der David es einst bekannt in Psalm 18. Ich habe mich da auch gefragt, mit welchen Worten würden wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken? Haben wir Worte dafür? Mein Geliebter hatte einen Weinberg. Und diesen Weinberg setzte Gott mitten in eine Völkerwelt voller Aberglauben und sittlichem Niedergang. Israel sollte für die Völker ein Anreiz sein, ein Anreiz zu einem Leben mit Gott und in seinen Geboten. Und an ihnen sollten die anderen sehen, wo auch für sie Rettung aus dem Untergang zu finden wäre. Und um diese Mission erfüllen zu können, schaffte Gott selber für Israel alle nötigen Voraussetzungen und umgab sie mit seiner Gegenwart wie eine schützende Mauer. In den folgenden Versen werden wir jetzt einiges über diesen Weinberg erfahren. Seine Lage und seine Bodenbeschaffenheit waren optimal. Ein gutes und ein weites Land, das von Milch und Honig fließt, So hat es Gott selber mal beschrieben in 2. Mose 3, Vers 8. Aber nicht nur die Lage dieses Weinbergs war optimal, auch die Pflege des Weinbergs war vorbildlich. Gott machte sich die Mühe, ihn umzugraben. Er säuberte ihn von Steinen. Das heißt, er versuchte Juda vom Aberglauben und Götzenkult der Nachbarvölker zu reinigen. Und dann bepflanzt er den Weinberg mit edlen Reben. In der ganz natürlichen Erwartung einer guten Ernte baute er einen Turm zum Schutz vor Dieben und Räubern und eine Kelter zur Aufnahme der Trauben. Es fehlte im Grund buchstäblich an nichts. Alles war für die Ernte vorbereitet. Aber nachdem er wirklich alles getan hatte, muss der Weingärtner sagen, ich hoffte, dass er Trauben brächte, aber er trug Härlinge. Das heißt Wildlinge, Sauertrauben, saure, herbe, ungenießbare, kleine Früchte. Die ganze Enttäuschung spricht aus diesen Worten. Ich hoffte, dass er Trauben brächte, aber... Wörtlich steht hier sogar, er machte schlechte Trauben. Das spricht von einem ganz bewussten Handeln des Weinbergs. Und so sehen wir auf Seiten des Weingärtners lauter Liebe. Und auf Seiten des Weinbergs Undankbarkeit für die erfahrene Fürsorge. Was tut nun Gott? Er lässt die Einwohner Jerusalems und Judas selbst das Urteil sprechen. Bisher war das Lied Jesajas als eine Art Gleichnis verfasst, also als eine Art bildhafte Erzählung, an der die Zuhörer geistliche Wahrheiten erkennen sollten. Jetzt sind die Bürger Judas und Jerusalems direkt angeredet, und zwar jeder Einzelne und ihre geistlichen Führer. Jedes Jahr pilgerte das Volk 3-mal im Jahr an den großen Festen aus allen Provinzen hinauf nach Jerusalem, um das Wort des Gesetzes zu hören. Aber ihr Leben war in traditioneller Frömmigkeit erstarrt. Richtet zwischen mir und meinem Weinberg. Gott nimmt sie jetzt ganz bewusst heraus aus ihrer bisherigen Zuschauer- oder Zuhörerrolle und stellt sie in die Entscheidung. Zieht selbst die Schlussfolgerung. Was tut man in einem solchen Fall? Sprecht selbst das Urteil über euer Handeln. Was hätte ich noch mehr tun können? Warum hat er denn Härlinge getragen? Ich habe doch Trauben von ihm erwartet. Ohne eine Antwort von ihnen abzuwarten, spricht Gott das Urteil. Weg mit dem Zaun um einen Weinberg, nieder mit der Mauer. Gott nimmt hier ganz bewusst das Geschenk seiner Gnade zurück. Alle Arbeit seiner Liebe wird sich in Gericht verkehren. Sein Schutz, seine Pflege, die Säuberung, alles muss dem Fraß und der Zertrampelung und dem Unkraut weichen. Und den Wolken verbiete ich als der Herr des Himmels, meinen Weinberg zu bewässern. Wir ahnen schon, um wen sich's bei diesem Weingärtner handelt. In Vers 7 lüftet sich nun ganz offensichtlich das Geheimnis. Gott selbst ist der geprellte Besitzer des Weinbergs, der auf Frucht gehofft hatte. Aber er sehnte sich nicht nur nach Frucht, er sehnte sich auch nach ihrer Liebe. Das Haus Israel war seine Pflanzung, seine Lieblingspflanzung, an der sein Herz hing, seine ganze Freude, die Pflanzung seines Ergötzens. Gottes ganze Liebe gilt seinem auserwählten Volk. Es wird in diesen Worten sichtbar und spürbar. Er hatte sie aus allen Völkern heraus erwählt, als sein ganz besonderes Eigentum, aus purer Liebe. Wir machen jetzt einen großen zeitlichen Sprung. In seiner Liebe geht Gott später einen anderen Weg. Rund 700 Jahre später sendet er seinen eigenen Sohn als den wahren Weinstock in unsere Welt. Und Jesus nimmt die Aufgabe, Weinstock zu sein, an. Es ist eine dienende Aufgabe, keine imponierende. Eine Aufgabe, die ihn in Leiden und Sterben führte, damit wir als Reben am Weinstock leben könnten. Ich lese aus Johannes 15 uns die Verse 1 bis 8 dazu. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jegliches Schoß an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschoß von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie das Rebschoß und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott legt unendlich viel an uns und er hat ein Ziel für jeden von uns. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Frucht meint nicht Leistung. 6-mal wird es in diesen Versen betont. Etwas, was er in uns schaffen will, was wächst aus der Lebensverbindung mit ihm. Und diese Frucht, die ist so vielfältig wie unsere Platzanweisung, auch wie unsere Aufgaben sind. Aber dem, der in Verbindung mit Jesus lebt, der sich reinigen lässt von allem, was der Frucht hindernd im Wege steht, dem ist viel Frucht zugesagt. Egal an welchem Platz er lebt, egal in welcher Aufgabe er steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Frucht ist zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Güte, Reinheit. Alles Frucht, die der Geist Gottes in uns wirken kann und wirken will. Auch unsere tägliche Arbeit, die wir in der Verbindung mit Jesus tun, bringt Frucht. Auch wenn Menschen zu Jesus finden, ist es Frucht. Wir wollen beten, dass unser Leben Frucht bringt. Dass er uns in seiner Pflege behält, ist auch ein wichtiges Gebetsanliegen. Dass Jesus uns in seiner Pflege behält und dass er uns zeigt, was ihm an uns nicht gefällt. Und wir wollen auch beten, bei dir, dem Weinstock, hilf uns bleiben als die Reben. Und Sie wissen, dass das auch ein Lied ist, das wir auch singen können und singen wollen. Und wenn Sie mitsingen wollen, dann bitte jetzt wieder sich verkleiden. In den Versen 8 bis 23 lässt Gott Jesaja ein sechsfaches Wehe über verschiedene Gruppen im Volk ausrufen. Noch immer mahnt Gott sein Volk in Liebe. Er hält ihnen quasi einen Spiegel vor für ihr Leben. Aber diese Mahnung gilt nur so lange, bis die, über die es ausgesprochen ist, umkehren würden. Noch ist also Zeit zur Umkehr. Noch wäre Zeit, sich von Gott etwas sagen zu lassen. Noch könnte Gottes Gericht abgewendet werden. Aber Gott kennt bereits die Unbußfertigkeit und Halsstarrigkeit seines Volkes. Und darum muss das Gericht eintreffen. Und so beinhalten im Grund diese Weherufe beides. Zum einen die Ankündigung des Gerichts, zum anderen aber auch den großen Schmerz Gottes über das Wissen, dass sein Volk dieses von ihm angebotene Gnadenangebot nicht annehmen wird. Unser Text will auch uns fragen, lassen wir uns dennoch von Gott etwas sagen, durch sein Wort oder vielleicht auch manchmal durch einen Menschen? Und sind wir bereit, uns in sein Licht stellen zu lassen? Oder muss Gott auch uns sagen, was er Jerusalem und Juda sagen musste? Ich kenne eure Unbußfertigkeit und Halsstarrigkeit. Ich weiß, dass ihr euch nicht sagen lassen wollt. Jesaja stellt in diesen folgenden Versen das ganze soziale Leben seines Volkes ins Licht des Wortes Gottes. Und vielleicht haben wir uns vorhin schon gefragt, was wir uns denn unter diesem missratenen Weinberg vorstellen müssen. In diesen Versen wird es nun sichtbar und nachvollziehbar. Das erste Wehe, das Jesaja aussprechen muss in den Versen 8 bis 10, gilt den gewissenlosen Habsüchtigen. Es ist eine Gruppe, die skrupellos ein Haus um das andere und einen Acker um den anderen an sich gerissen hat. Die Verantwortung für ihren Nächsten ließen sie dabei völlig außer Acht. Und damit handelten sie gegen Gottes Gesetz und Gebot, das Verarmte unter seinen ganz besonderen Schutz stellte. Haben müssen kann zur Sucht werden. Zumindest begeben wir uns in Gefahr, wenn Geld und Besitz an die erste Stelle in unserem Leben treten. Und deshalb mahnt uns auch der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 13, Vers 5, begnüget euch mit dem Vorhandenen. Und in Prediger 5, Vers 9 lesen wir, wer Geld liebt, wird des Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, bekommt nie genug. Das ist eitel. Jesaja muss ihnen ankündigen, dass auf einem solchen Tun kein Segen liegen kann. Wahrlich, viele Häuser sollen zur Öde werden, große und schöne aus Mangel an Bewohnern, und eure Ernte wird nur noch ein Zehntel des früheren Ertrages ausmachen. In den Versen 11 bis 17 werden die Weinsäufer angesprochen. Und ich lese auszugsweise aus diesem Abschnitt die Verse 11 und 12. Und zwar nach Hoffnung für alle, weil das verständlicher für uns ist. Vers 11 und 12. Wehe denen, die schon früh am Morgen losziehen, um sich zu betrinken. Bis spät in die Nacht bleiben sie sitzen und lassen sich mit Wein volllaufen. Gitarren und Harfen, Pauken und Flöten und natürlich der Wein fehlen bei ihren Gelage nie. Doch für mich, den Herrn, haben sie keinen Gedanken übrig. Was ich in der Welt tue, nehmen sie nicht wahr. Eine Gruppe, wo ich sagen möchte, die lebt nach dem Motto, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Durch ihr Genussleben waren sie blind geworden für Gottes Wirken und für das Mahnen Jesajas. Weil sie das nicht einsehen wollen, wird mein Volk in die Verbannung verschleppt werden. Dann müssen die vornehmen Herren Hunger leiden und das einfache Volk wird umkommen vor Durst. So heißt es dann in Vers 13. Das nächste Wehe gilt den leichtfertigen Spöttern. Und dazu lese ich die Verse 18 und 19. Wehe denen, die an die Sünde gefesselt sind und ihre Schuld hinter sich herschleifen wie ein Ochse seinen Karren. Sie spotten, er soll sich beeilen, der heilige Gott Israels. Wir möchten endlich sehen, wie er straft. Ständig spricht er von seinem Gericht, also los, er soll zeigen, was er kann. Diese Menschen haben kein Ohr für die ernsten Worte des Propheten und sie nehmen auch die göttliche Gerichtsandrohung nicht ernst. Anstatt zu erschrecken und umzukehren, fordern sie Gottes Gericht noch heraus. Sie rufen Jesaja, der so um sein Volk ringt, entgegen. Gott möge sich beeilen, damit sie endlich etwas von seinem Plan zu sehen bekommen. Die Zeit des Wartens wird ihnen allmählich zu lang. Was für eine Geringschätzung der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Auch Petrus mahnt später in seinem zweiten Brief, der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3, Vers 9. Ich komme zu Vers 20, dem vierten Wehe. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Dazu sagt Jakob Kröger, was in Staat, Familie und Gesellschaft noch auf der Grundlage göttlicher Schöpfungsordnungen bestand, das unterzieht diese Gruppe von Menschen schwerster Kritik. Böses wird als gut und Gutes als böse bezeichnet. Der Mensch bestimmt selbst, was recht ist. Die Folge davon ist die Aufhebung aller Autorität und Ordnung, Ethik und Menschlichkeit. Kommen zur nächsten Gruppe. Die sind die Selbstgefälligen und Stolzen. Die sind in Vers 21 angesprochen, einem ganz kurzen Vers, wo es heißt, wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Diese Gruppe lebt in einer ganz großen Selbsttäuschung. Sie halten sich selbst für klug und haben doch den Maßstab für Dinge und Verhältnisse und Menschen verloren. Ihr Selbstbewusstsein und ihr Stolz sind maßlos und überheblich. Und in ihrer Einbildung meinen sie, dass nur sie die Einsichtigen sind, die die Zeit verstehen und die Zukunft gestalten können. Ihre Weisheit ist in Gottes Augen Torheit. In 1. Korinther 1, Vers 19 und 20 lesen wir, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Solange sich der Mensch von Gottes Weisheit den Maßstab für sein Denken und Handeln geben lässt, bleibt er demütig vor Gott. Wenn er sich aber nur noch an sich selber misst und orientiert und stolz auf andere herabsieht, wird er demütig, wird er hochmütig. Gottes Wehe steht über einem solchen Leben. Und schließlich spricht das sechste Weh eine letzte Gruppe von Menschen an, die auch zur geistlichen Führungsschicht oder zur führenden Oberschicht in Jerusalem gehörte. Jakob Kröger bezeichnet sie als Schlemmer. Ich lese dazu die Verse 22 und 23. Wehe denen, die Helden sind im Wein trinken und tapfere Männer, wenn es darum geht, starke Getränke zu mischen. Als Richter sind sie bestechlich und für Geld sprechen sie Schuldige frei und verurteilen die Unschuldigen. Jesaja nennt sie in diesen Versen Helden im Wein trinken, aber nicht in der Überwindung von Leidenschaften. Wer sich aber ungezügelt seinen Leidenschaften hingibt, verliert trotz höchster Berufsstellung seinen Charakter. Ein Volk führen können aber nur nüchterne Menschen. Und einen Schuldigen verurteilen können ebenfalls nur sachlich urteilende Persönlichkeiten. Und eine solche Führungsschicht fehlte in Jerusalem. Die Bezeichnung Held ist auch ursprünglich ein Ausdruck für einen Mann, der sich im Krieg oder im bürgerlichen Leben oder auch in der Rechtsprechung bewährt hat. Es bezeichnet Menschen, die zum Einsatz für die Schwachen bereit sind. Von Gott losgelöst entartet ein solches Heldentum. Das sehen wir in diesen Versen. Und erschütternd ist das Gericht, das Jesaja für sie kommen sieht. Ich lese Vers 24. Darum werden sie brennen wie die Stoppeln auf dem Acker, ja wie ein Strohhaufen. Sie werden zugrunde gehen wie eine Blume, deren Wurzeln verfaulen, wie Blüten, die der Wind zerstreut. Denn sie haben das Gesetz des Herrn, des allmächtigen Gottes, abgelehnt und sich nicht zu Herzen genommen, was der heilige Gott seinem Volk Israel gesagt hat. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesen sechs Wehrufen ging. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, uns auszutauschen, was sicherlich auch gut wäre bei diesem Text, dann würden Sie vielleicht sagen, es hat mich erschlagen, es ist unfasslich, was da drin steht. Mir ist wieder eine Frage gekommen, als ich mich mit diesem Abschnitt beschäftigt habe. Was würde Gott heute wohl zum Verhalten unseres Volkes sagen? Könnten diese Wehrufe in manchen Punkten nicht auch uns meinen? Im Grunde sind diese Anklagepunkte irgendwie alle auch passend für unsere Tage. Und im Grunde müssen wir sagen, hat sich der Mensch bis zum heutigen Tag überhaupt nicht geändert. Aber in unseren Tagen bereichern sich Menschen auf Kosten anderer und raffen immer mehr Besitz an sich. Auch in unseren Tagen gibt es Menschen, die nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Auch in unseren Tagen nehmen viele Gottes Wort nicht mehr ernst und setzen sich ihre eigenen Maßstäbe, halten sich selber für klug und glauben nicht dran, dass Gott sie einmal für ihr Verhalten zur Rechenschaft ziehen könnte. Und nun will uns dieser Abschnitt sagen, Gottes Gericht wird kommen. Er steht treu zu seinem Wort. Gott ist ein Gott der Treue. Und auch wenn Gottes Mühlen langsam mahlen, wenn er in göttlicher Geduld Bosheit und Ungehorsam lange erträgt, langsam ist zum Zorn, so wird er dennoch zur rechten Zeit diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die seine Gebote missachten, seine Barmherzigkeit, Liebe und Treue gering achten und seinen Anspruch an ihr Leben verachten. Aber noch ist Zeit zur Umkehr, auch in unseren Tagen. Denn Gott möchte, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe, So hat schon der Hesekiel uns aufgeschrieben in Kapitel 33, Vers 11. Und in Hebräer 3, Vers 7 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Gerhard Terstegen hat ein Lied gedichtet, dessen Text auch in unsere heutige Zeit hineinspricht. Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören? Gott rufet noch, ob ich mein Ohr verstopfet, er steht noch an meiner Tür und klopfet. Er ist bereit, dass er mich noch empfang. Er wartet noch auf mich, wer weiß wie lang. Denkt man hat heute weithin vergessen, dass der Gott der Bibel nicht nur ein gnädiger und barmherziger Gott ist, sondern auch ein richtender Gott. Vor einiger Zeit las ich ein Zitat, das ich nur noch sinngemäß wiedergeben kann. Da hieß es, eine Predigt, die nur noch das Zuckerbrot der Gnade, aber nicht mehr das Salz des Gerichts enthält, ist unvollständig. Und deshalb wollen wir und müssen wir uns auch solchen schweren Texten wie unserem heutigen Text zuwenden und stellen. Gottes Gerichte sind nicht willkürlich, sondern gerecht und immer die Folge einer bewussten Ablehnung seines Wortes und seiner Person. Wäre Juda Gott treu geblieben, wäre ihre Geschichte ganz bestimmt anders verlaufen. Mit einem doppelten Darum in Vers 23 und 24 und 25 verkündet Jesaja das kommende Gericht über Juda und Jerusalem. Gott selber wird es herbeiführen. Wer diese Verse 25 bis 30 vielleicht zu Hause noch lesen will, der wird sehen, dass Gott ein Volk aus der Ferne, gemeint sind die Assyrer, ein äußerst grausames Volk, als Zuchtrote für sein ungehorsames Volk gebrauchen wird. Wir haben nun in diesem Text manche Parallelen zu unserer heutigen Zeit entdecken müssen, die uns traurig machten. Ich habe mich gefragt, wie gehen wir damit um? Ändern können wir die Menschen nicht, auch unsere heutige Welt nicht. Aber ich denke, wir können für unsere Zeitgenossen beten und als ein Licht unter ihnen leben und ein Anreiz für sie sein zu einem Leben mit Gott, so wie es Gott sich auch für sein Volk Israel gedacht hatte. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission als Gemeinde Jesu, aber auch unser Auftrag, ja, als jeder einzelne Gläubige. Und vielleicht müssen auch wir, die wir schon lange mit Jesus leben, ehe wir diesen Auftrag erfüllen können, ins Licht bringen, was auch in unserem Leben lau und nur noch bloße Tradition geworden ist. Wo auch wir uns in falschen Sicherheiten eingerichtet haben und uns ihm und seiner Liebe ganz neu hingeben. Ich glaube, dass diese gegenwärtige Pandemie ein Reden Gottes zu uns allen ist und dass sie eine Chance für uns bedeutet, unser Leben neu zu überdenken und zu diesem Gott der Bibel, zu diesem Gott der Treue zurückzukehren. Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, dass noch Gnadenzeit ist, dass unsere Zeit eine solche Zeit sein darf, wo du Menschen noch zu dir rufst. Aber das ist ein solches Geschenk, in dem deine große Liebe sichtbar und spürbar wird, dass du nicht Vernichtung willst, sondern Leben. Und danke, Herr, dass auch wir solche sein dürfen, die als deine Wegweiser in unserer Welt, in unserer Zeit stehen. Aber auch da, wo bei uns vielleicht etwas verrutscht ist und nicht mehr so ist, wie es einmal am Anfang war, da zeig du es uns. Danke, dass wir in deiner Pflege, in deiner Fürsorge, in deiner Reinigung sein dürfen und bleiben wollen. Bei dir, dem Weinstock, hilf uns bleiben als die Reben. Und lass uns Frucht bringen zu deiner Ehre, an dem Platz, an den du uns hingestellt hast. Amen. Ja, dann kann ich wieder zum nächsten Sonntag zu unserer Bibelstunde ganz herzlich einladen. So Gott will, wird sie Schwester Anne-Rose Schmid halten. Und dann würde ich gern zum Schluss noch als Segenswort das sprechen, was heute Morgen in der Losung als Lehrtext stand. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Woche.